Thema unserer Bibelwoche lautet: Wie kann ich in der Liebe zu Jesus wachsen? Und diesen Abschnitt aus der Heiligen Schrift, den wir heute lesen, dieser Abschnitt, der kann besonders uns zeigen, wie die Liebe zum Herrn aussieht und wachsen kann. Es geht nämlich darum, dass Maria aus Bethanien die Füße Jesu salbt. Das heißt, Jesus salbt aber dann sogar auch die Füße. Weil jetzt der Abschnitt nicht so lang ist wie die letzten zwei Abschnitte, lesen wir ihn zunächst im Überblick. Johannes 12, Vers 1 bis 11. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Wörtlich steht lagen. Dann nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet: Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten erweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Man kann das überschreiben: Maria salbt die Füße Jesu. Man kann aber auch überschreiben: Marias Liebe kontra der Hass des Judas. Hier tritt nun der Judas zum ersten Mal in seiner maskenlosen Situation auf. Es hat ihm immer mehr die Maske vom Gesicht gerissen. Wir erfahren hier an sich, glaube ich, nur an dieser Stelle ausdrücklich, dass er ein Dieb war. Also auch Jesus wusste das auch schon. Ich denke, er wusste von Anfang an, wer ihn verraten würde. Aber der Verrat, wie soll man es erklären, der war ja auch notwendig, damit der Herr Jesus gekreuzigt wurde und das Heilswerk vollbringen konnte. Und trotzdem, welch schreckliche Schuld lädt der Mensch auf sich, der den Messias, den Heiland, verrät. Nun beginnen wir mit Vers 1, nicht mit dem Verrat des Judas, sondern mit der Liebe der Maria zum Retter, zum Heiland. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. 6 Tage vor dem Passa, das ist praktisch der Schabbat vor dem Passa, also ungefähr eine Woche vorher. Das ist dann Freitagabend, sind sie wohl angetroffen. Und dann das Mahl wurde entweder am Freitagabend bei Passabeginn gegessen oder dann am Passa selber am Samstag, am Schabbat. Entschuldigung, nicht am Passa, am Schabbat, wird falsch gesagt. Also nochmal. 6 Tage vor dem Passa, das war der Schabbat. Und am Schabbatbeginn, das ist der Freitagabend, da kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war, wird hier ausdrücklich nochmal wiederholt, was in Kapitel 11 ja ausführlich berichtet wurde. Wir haben es heute Morgen gehört. Und dieses Mal, diese Schabbatfeier, das beginnt ja freitagabends und geht bis Samstagabend, also immer von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. So wird auch der Tag da gerechnet im Judentum. Und das Mal wurde entweder dann am Freitagabend oder am Samstag, Schabbat selber, eingenommen praktisch, also am Höhepunkt des Schabbat am Samstag, so muss man sagen. Und Bethanien ist also das Bethanien bei Jerusalem, nicht das jenseits des Jordan. Da gibt es auch in Bethanien, wo der Herr Jesus sich aufhielt. Aber er kommt jetzt praktisch auf dem Weg nach Jerusalem durch Bethanien. Wenn man hinaufzieht von der Wüste, von der Jordanebene hinauf nach Jerusalem kommt erst Bethanien und dann erst Jerusalem. Etwa 3 Kilometer vorher liegt dieses Dorf, von dem wir ja schon Kapitel 11 vieles gehört haben. El Azarie heißt es heute, also das Dorf von Lazarus, Lazarusdorf. Bethanien selber heißt an sich Armenhaus, Haus des Armen, der Armut. Und dort gab es offenbar Christen. Wir wissen jetzt nicht, in welchem Haus das war. Es könnte im Haus von Martha, Maria und Lazarus gewesen sein. Martha, habe ich schon am Morgen erklärt, war wohl die älteste der Geschwister. Deshalb als die Hausherrin hat sie auch sie versorgt dann, die Jünger, die kamen mit dem Herrn. Es könnte aber auch im Haus von Simon, dem Aussätzigen, sein, wo auch in den Evangelien, in den anderen Evangelien von einem Mahl berichtet wird, das auch in Bethanien wohl lag. Jedenfalls egal in welchem Haus, dort machten sie ein Gastmahl und Martha diente. Das ist wieder die Eigenschaft der Martha, sie diente wieder zu Tisch, wie wir auch schon an anderen Stellen gehört haben. Maria eher die Hörende, Martha die Dienende, aber beide Seiten der Kirche, der Gemeinde Jesu sind wichtig, die hörende Gemeinde und die dienende Gemeinde. Lazarus aber war einer von denen, die mit zu Tisch saßen. Also wörtlich steht hier lagen. Früher hat man sich nicht auf Stühle gesetzt beim Tisch, sondern man lag auf Polstern, auf den linken Arm gestützt. Und ihr merkt auch, wenn ihr so gegessen habt, die Verdauung, die funktioniert praktisch besser, wenn man nach links sich legt. Dann beim Mittagsschlaf zum Beispiel, weil die Verdauungssäfte dann strömen. Bei mir ist auch so, wenn ich mich nach links lege, merke ich, es geht gut mit der Verdauung. Wenn ich mich nach rechts lege im Bett, dann kommt das Sodbrennen. Dann geht die Säure irgendwie in die Speiseröhre. Also wenn man da Probleme hat, so wie ich, dann merkt man das immer sehr deutlich, solche Dinge. Deshalb meine Einschlafhaltung ist grundsätzlich links, nach links sich legen. Habt ihr das noch nie gemerkt? Seid ihr alle kerngesund hier? Bewundere euch. Aber jedenfalls, das steht jetzt hier nicht nach links geschützt, aber das war so die übliche Haltung. Also man lag so einer neben dem anderen. Nicht so wie heute in der Regel. Natürlich gab es da auch Ausnahmen. Im Orient saß man auch im Schneidersitz manchmal und auf dem Boden und wie auch immer. Jedenfalls, sie lagen zu Tisch und Lazarus wird nochmal ausdrücklich hier erwähnt. Nachher wird er ja auch verfolgt als der, der vom Herrn auferweckt worden ist. Und jetzt geschieht etwas Beeindruckendes, nämlich dann nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Wie kostbar das war, das sehen wir dann in Vers 5, wo der Judas sagt, 300 Denare ist es wert. Das hätte man doch lieber den Armen geben können. Man kann sich vorstellen, wie wertvoll dieses Fläschchen mit Salböl war, wenn man weiß, dass ein Denar ungefähr der Tageslohn eines Arbeiters war in dieser Zeit. Also praktisch ein fast Jahreslohn, so viel wert war dieses Fläschchen, das Maria hier geopfert hat und den Messias damit gesalbt hat. Hier werden die Füße genannt, man kann aber auch sich vorstellen, dass sie auch das Haupt gesalbt hat und dann auch die Füße, was eine besondere Haltung der Demut und Liebe ist. Ja, wenn ich jetzt meiner Frau die Füße wasche, das ist ein Zeichen größter Liebe und Demut. Und so auch, wenn wir das einander tun. Es gibt auch Gemeinden, die heute die Fußwaschung praktizieren. Und sie hat die Füße sogar gesalbt. Sie hat sicherlich gemeint, sie salbt diese Füße, weil jetzt der Herr Jesus als der gesalbte Heilskönig, als der Messias einzieht. Und sie haben ja dann erwartet, dass jetzt Jesus als Messias nach Jerusalem einzieht. Und es war auch die Erwartung, der König wurde gesalbt in Israel, der König David und alle anderen Könige, indem die Propheten Öl auf ihr Haupt gegossen haben. Öl steht immer wieder als Zeichen der messianischen Salbung. Ob sie wirklich erwartet hat, ihn für das Begräbnis zu salben, das mag dahingestellt sein. Aber der Jesus sagt nachher, sie salbt ihn praktisch schon für das Begräbnis. Gut duftende Öle. Narde ist neben Lavendel eines der am besten duftenden Salböle und muss einen wunderbaren Geruch ausgeströmt haben. Deshalb war diese Narde auch so selten, so wertvoll, so teuer. 300 Tagelöhne, dieses Pfund echten köstlichen Nardensalböls. Und dann hat sie die Füße mit den Haaren getrocknet, was damals unüblich war, wenn eine Frau ihre Haare öffnete, die Kopfbedeckung abnahm. Aber das hat sie gemacht. Das war sicherlich für manche anstößig, aber sie wollte damit zum Ausdruck bringen, sie nimmt kein Handtuch, sondern ihre eigenen Haare. Diese völlige Gemeinschaft mit dem Herrn, diese Innigkeit dieser heiligen Beziehung oder Liebe zum Herrn Jesus. Also ich sage extra eine heilige Beziehung, jetzt nicht eine, wie man sich irdisch das vorstellt. Ich denke, da hat jetzt nichts mitgespielt, was wir so vielleicht so oberflächlich verstehen würden, sondern es ist eine Haltung höchster Wertschätzung und Respektierung des Herrn als Messias. Sie gibt praktisch alles hin, was sie besitzt, einen ganzen Jahreslohn, um dem Herrn ihre Liebe zu erzeigen. Und es gibt eine Parallelstelle, die dürfen wir in dieser Situation nicht übergehen, und zwar im Lukas-Evangelium Kapitel 7, ab Vers 36. Aber das ist eine andere Situation und auch eine andere Frau, eine andere Person, die hier etwas ganz Ähnliches tut. Aber wenn wir das lesen, verstehen wir noch besser, was diese Maria aus Bethanien vollbringt, wenn wir das lesen. In Lukas 7, Vers 36 bis 48, das wollen wir unbedingt betrachten als Parallelstelle. Aber es ist nicht das gleiche Ereignis, das ist viel früher, eher am Anfang des Wirkens Jesu, wo die drei Jahre beginnen seines Wirkens in Galiläa. Und das andere ist ja in Bethanien, in Judäa. Also muss man auseinanderhalten. Aber ähnliche Ereignisse. Und es erklärt uns aber auch noch ein bisschen mehr, was jetzt hier geschieht. Also Lukas 7, ab Vers 36 lesen wir. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Das war damals ein geläufiger Ausdruck für eine Prostituierte, muss man einfach wissen, eine Hure. Ja. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers, der sich ja völlig reinhalten wollte von allem, was mit Sünde irgendwie zu tun hat, was er sich halt unter Sünde vorstellt, nicht diese groben Sünden, er ging in das Haus des Pharisäers und diese Frau, die Sünderin, und als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl, auch sehr wertvoll. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, also nicht von vorne, sie war so, hat sich so als Sünderin erkannt, dass sie nur von hinten sich zu nahen wagte. Und sie weinte über ihre Sünde und Unwürdigkeit und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Im Unterschied zu Maria von Bethanien, die hat mit dem Haar die Füße getrocknet, nachdem sie Salböl draufgegossen hatte, und sie lässt ihre Tränen auf die Füße des Heilandes fließen. Vor lauter Schuldbewusstsein und Zerknirschung und Elend über ihren Zustand. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll. Ja, versteht, denke ich. Und sie fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Erst hat sie geweint, dann wieder getrocknet, die Tränen abgetrocknet, und dann hat sie die Füße gesalbt. Die Tränen sind ein Symbol für die Reue über ihre Sünde und die Salbung, dass sie ihn als den Retter, als den Messias anerkennt. Und dann lesen wir aber weiter in Lukas 7. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Also wie kann dieser reine Pharisäer denn verkraften, dass hier eine Hure in sein vornehmes Haus kommt und dann hier sich zu Füßen wirft? Diesem Jesus, ja, so hat er gedacht. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Und jetzt werden wir gleich hören, wie feinfühlig der Herr Jesus ihm das erklärt durch einen Vergleich, wie er ihm versucht, das beizubringen. Und Jesus sagt, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare, also Tageslöhne schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von beiden wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Meine Füße zu küssen. Da, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Also nicht ihre Werke haben sie gerettet, sondern der Glaube, dass sie an Jesus geglaubt hat. Hier steht der vor mir, der mir meine Sünden vergeben kann. Und ich empfinde Reue über meine vielen Sünden und kehre um. Eine interessante Parallele, aber es ist eine andere Frau. Es ist wahrscheinlich auch nicht Maria Magdalena. Nirgends steht, dass Maria Magdalena eine Hure war. Es steht nur, dass sie von Dämonen besessen war und davon freikam. Man darf das nicht alles in einen Topf werfen. Es sind verschiedene Personen, zwei oder drei sogar verschiedene Personen, die unterschieden werden müssen und trotzdem Ähnliches tun, weil sie zum gleichen Retter kommen. Sie bekennen ihre Schuld und sind dankbar, dass ihre Sünden vergeben werden und kehren um vom bösen Wege auf den schmalen Weg zum Himmelreich. Also diese Maria, sie zeigt ihre Liebe zu Jesus. Jetzt möchte ich euch eine Geschichte erzählen, und zwar über einen Mann, der hat am Morgen in der Kirche eine Predigt gehört und sie war ihm doch nicht zu Herzen gegangen. Er blieb ungläubig wie zuvor. Ist oft so, eine Ohr rein, das andere Ohr raus. Und dann kam er nach Hause und sah eine Träne im Auge seines kleinen Töchterchens und fragte die Tochter nach dem Grund. Das Kind antwortete ihm: Ich denke eben daran, was die Sonntagsschullehrerin über Jesus gesagt hat. Was hat sie denn von Jesus Christus gesagt, mein Kind? Fragt der Vater. Nun, sie hat mir erzählt, dass Jesus vom Himmel herabgekommen ist und für mich, die ich sonst verloren wäre, gestorben ist. Und als sie das erzählte, flossen die Tränen des siebenjährigen Kindes und dann fügte sie noch hinzu: Papa, muss ich denn denjenigen nicht lieb haben, der mich so sehr liebt? Und als das der Vater hörte, wurde sein Herz angerührt, das Herz dieses stolzen Mannes, der gedacht hatte, er kann ohne Jesus leben. Und was die Predigt nicht vermocht hatte, das konnten die Tränen des Kindes bei ihm bewirken. Er ging in sein Zimmer, betete und fand Frieden mit Gott. Liebe zu Jesus bei diesem Mädchen hat auch andere zum Herrn geführt. Noch eine andere Begebenheit. Es war ein junger Mann von einer Südseeinsel, der hieß Hupu, so wie Hupe, aber mit U hinten. Hupu. Und er wurde nach Amerika geschickt, um dort für den Missionsdienst ausgebildet zu werden. Eines Tages war er in einer großen Gesellschaft und es wurden viele Fragen an ihn gerichtet über seine Heimatinsel. Der Eingeborene antwortete sehr weise, aber weil er nicht so gut sprechen konnte in dieser Sprache, fingen einige an zu lachen und sie nahmen ihn nicht so ganz ernst. Da sagte Hupu zu diesen vornehmen Leuten in der Gesellschaft: Ich bin nur ein armer Heidenknabe, ehemaliger Heide. Es ist nicht zu verwundern, dass ihr über meine Fehler in der englischen Sprache lachen müsst. Aber, sagte er weiter in ernstem Ton, bald wird eine größere Versammlung stattfinden als diese hier. Dort werden alle zugegen sein. Und wenn wir dann gefragt werden oder würden, hast du den Herrn Jesus lieb? Dann denke ich, mit Ja antworten zu können. Ja, ich habe ihn lieb. Was werden Sie dann zur Antwort geben, meine Herren? Nun, die Angeredeten fühlten sich durch diese Frage bis ins Innerste getroffen. Dieser einfache Insulaner, der gar kein so gutes Englisch konnte, aber den Herrn Jesus lieb hatte, und wie sah es in ihrem Herzen aus? Das führte sie zur Prüfung ihrer eigenen Haltung zum Herrn. Und auch wir können uns prüfen, haben wir den Herrn Jesus lieb für alles, was er für uns getan hat? Soweit der positive Teil dieser Verse, die wir heute Abend gelesen haben. Jetzt kommt so die dunkle Seite, das Gegenteil praktisch zu dieser Maria von Bethanien, nämlich Judas Iskariot. Judas aus Kariot heißt es wörtlich. Und er wird hier gekennzeichnet als Sohn eines Simon. Simon heißt an sich Erhörung, aber das war keine Erhörung dieser Judas. Und er wird noch genannt einer seiner Jünger, aber der ihn danach verriet. Es wird ausdrücklich vermerkt, dass man ihn auch nicht verwechselt. Es gab ja noch andere, die Judas hießen, auch im Zwölferkreis. Und der argumentiert genauso, wie es heute auch viele tun würden. Wir müssen uns doch vor allem um die Armen, die Hungernden kümmern, die kein Obdach haben. Wir müssen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung machen. Wir müssen uns einsetzen für die ganzen Nöte in der Welt, um die zu lindern. Aber Jesus ist nicht so wichtig. So hört man es doch von vielen Kanzeln heute. Soziales Evangelium, Weltveränderung, Weltverbesserung, Klimakrise und, und. Ich sage nicht, dass das nicht auch wichtige Ziele wären, aber es sind nur innerweltliche Ziele. Und genauso argumentiert aber dieser Judas. Er argumentiert ja für die Armen und dann steht aber hier über ihn, das ist gar nicht wahr, das ist Heuchelei, er ist nämlich im Grunde ein Dieb. Ich will nicht sagen, dass diese Werke, die sich jetzt für die Hungernden heute einsetzen, dass es Diebe sind. Manchmal fließt das Geld allerdings auch in dubiose Kanäle. Man muss auch bei Spenden, liebe Geschwister, wirklich aufpassen, wen man unterstützt. Ich habe da schon die tollsten Sachen erlebt. Da gab es zum Beispiel charismatische Wunderheiler, die haben dann gesagt, schreibt eure Gebetsanliegen auf für die Heilung, wo ihr geheilt werden wollt und legt dann aber immer einen Geldschein hinein und dann gebt es vorne ab. Das haben sie dann gemacht, die leichtgläubigen Leute. Und dann wurden da Geldscheine, also Briefe eingesammelt mit Gebetsanliegen und Geldscheinen. Und wir beten für euch, ja, hieß es dann. Schon seltsam mit Geldscheinen, ja, aber gut. Das haben sie eingesammelt und dann hat ein Zeuge selber beobachtet, wie dann so quasi hinter der Bühne diese Briefe aufgemacht wurden, die Geldscheine alle rausgeholt und dann die Briefe mit Inhalt, Gebetsanliegen, alles weggeworfen.
Ja,
also, das sind wirklich Scharlatane. Deshalb prüfet auch, wir spenden an sich nur dorthin, wo wir die Menschen auch persönlich kennen, wo wir persönlich Missionare kennen, wissen, dass die sauber sind, dass die ordentlich sind und ernsthaft damit umgehen. Anders war es bei Judas Iskariot. Der Herr Jesus hat trotzdem geduldet. Es musste eben dieser eine sein, der ihn verriet. Das ist in Gottes Plan enthalten. Aber wehe dem, der Verräter ist, der sich dafür hergibt. Denn Gott, das hängt ein bisschen so mit dem Vorherwissen Gottes zusammen. Er wusste voraus, wer dieser ist, der bereit ist, den Messias zu verraten. Aber dieser Mensch ist trotzdem schuldig, auch wenn es Gott vorher weiß. Versteht ihr? Man darf keine absolute Prädestinationslehre aufbauen, sondern das Geheimnis liegt im Vorherwissen Gottes. Er wusste, dass Pharao sein Herz verstocken wurde. Er wusste, dass Esau sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verraten würde. Und deshalb ist Jakob erwählt und nicht Esau. Und deshalb wurde Mose erwählt und der Pharao wurde verstockt und musste dann wieder zugrunde gehen. Und so ist es auch. Gott weiß auch von jedem von uns, ob er sich bekehrt hat oder noch bekehren wird oder nicht. Und der sich bekehrt, ist dann auch erwählt. Das ist das ganze Geheimnis der Erwählungslehre, was immer so hoch gehoben wird in Diskussionen. Es hängt zusammen mit dem Vorherwissen Gottes. Aber wir dürfen niemanden in die Schublade stecken und sagen, du bist erwählt und du bist verworfen und für alle Ewigkeit. Und das ist schwierig. Nein, Gott weiß es. Und wir beten einfach für die Menschen. Wir evangelisieren und laden jeden ein, zum Herrn Jesus zu kommen. Jetzt heißt es hier, also da spricht Judas, Simons und der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das hört sich alles sehr gut an, wie gesagt, viele Werke heute Abend auch arbeiten gegen Armut und es ist auch nicht falsch, natürlich, aber sie vergessen das Wesentlichste, nämlich die Verkündigung der rettenden Heilsbotschaft, dass man allein durch Jesus Christus, durch die persönliche Bekehrung zu ihm in den Himmel kommen kann. Und auch die Nachfolge dann, die daraus folgt. Warum hat man es nicht den Armen gegeben? Fromme Heuchelei in diesem Fall, denn es ging ihm gar nicht um die Armen. Er liebte Jesus nicht, er liebte auch die Armen nicht, er liebte nur sich selbst, dieser Judas Iskariot. Er nahm sogar noch Geld für den Verrat am Herrn. Und das steht dann auch in Vers 6. Johannes, der Apostel, der ihn ja kannte, der mit ihm mehrere Jahre zusammen war, der hat das Recht, das so zu schreiben, als Urteil über den Judas. Er schreibt, das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Und jetzt möchte ich etwas sagen zur Kollektenverwaltung in den Gemeinden. Kollekte heißt es, Geld sammeln. Gehen wir gewissenhaft mit dem uns anvertrauten Geld um. Setzen wir in den Gemeinden nur solche Geschwister ein, die wirklich sich bewährt haben, dass man vertrauen kann, dass sie nichts zur Seite schaffen für sich persönlich oder dubiose Zwecke. Das heißt, in den Timotheusbriefen, ein Diakon muss unbescholten sein, er muss einen guten Ruf haben, dass er treu auch mit den ihm anvertrauten Gütern umgeht. Und da sollte man wirklich darauf achten. Auch dazu eine Geschichte, etwas längere Geschichte, die ist nicht von mir, sondern eine Erzählung von Christine Holstein hat die verfasst. Aber das kann uns einiges lehren über Zuverlässigkeit im Umgang mit anvertrauten Gütern und Geheimnissen. Ich lese mal diese Geschichte vor an dieser Stelle als Illustration, praktisch gegen Judas, als eine Art Gegenbild dazu. Die junge Kontoristin Fräulein Malten hat aus Versehen einen Auslandsbrief unfrankiert zur Post gehen lassen, also ohne Briefmarke. Und der Briefträger brachte ihn wieder zurück. Unglücklicherweise gibt der Briefträger diesen unfrankierten Brief, der zurückkam, dem Chef ab, der über das Versehen sehr verärgert ist. Was macht Fräulein Malten? Sie geht zum Chef und sagt ihm, ich bin die Schuldige. Der Chef sieht auf und sagt, Ihre Schuld? Ich habe ja noch gar nicht gefragt, wer die Eselei gemacht hat. Warum beschuldigen Sie sich denn selbst? Die Fräulein Malten antwortet, ich möchte nicht, dass der Verdacht auf jemand anders fällt. Ich hielte das für eine ungerechte Unwahrhaftigkeit und ich will am Sonntag zum Abendmahl gehen können. Wieder sah der Chef auf. Was hat denn das mit dem unfrankierten Brief zu tun? Fräulein Malten antwortete, ich möchte nicht mit einer Lüge im Herzen oder mit einem nicht ganz reinen Gewissen vor den Tisch des Herrn treten. Geht es uns auch so, dass wir so ein feines Gewissen haben, alles bereinigen wollen? Wieder sah der Chef sie an. Ja, gibt es denn noch wirklich Leute, die an so etwas glauben? Ja, Herr Lorenz, die gibt es und sie wird es immer geben, antwortet Frau Malten mutig. Sie würden also nicht lügen, fragte der Chef weiter. Nein, Herr Lorenz. So, na, dann übersetzen Sie erstmal diesen englischen Brief und bringen Sie die Sache mit der Frankierung in Ordnung. Wieder ein dreimaliges Klingelzeichen aus dem Kontor des Chefs. Fräulein Malten erschien mit dem Block. Und jetzt fragt der Chef Sie, wie lange sind Sie bei uns, Fräulein Malten? 3 Monate, Herr Lorenz. Wo waren Sie früher? Bei Mitje und Sohn in Gera, aber ich musste die Stelle aufgeben, weil mein Vater hierher versetzt wurde. Und was waren Sie in der früheren Firma? Kassiererin, Herr Lorenz. Oh, Sie verstehen es also, Kassenbücher zu führen? Ja, ich bin bilanzsicher, Herr Lorenz. So, also das auch nun, ich habe bis jetzt noch nicht darüber gesprochen. Meine Kassiererin geht zum 1. Januar fort, sie will sich verheiraten. Ich bin auf der Suche nach einer tüchtigen, zuverlässigen Kraft für diesen größten Vertrauensposten in meinem Haus. Wollen Sie meine Kasse übernehmen, Fräulein Malten? Oh, Herr Lorenz, ja, ich will es gern tun und will Ihnen eine treue, ehrliche Kassiererin sein mit Gottes Hilfe. So ist sie da eingestellt worden. Und dann geht es aber noch weiter. Einige Jahre sind vergangen. Herr Lorenz sitzt jetzt mit einigen Geschäftsfreunden zusammen zu einer Besprechung. Da reden diese Chefs über ihre Mitarbeiter, über ihr Personal und über die Kosten, die ihnen da entstehen in der Firma. Herr Gerber zum Beispiel klagt und sagt, die meisten Unkosten macht immer der Bücherrevisor, Aber es muss sein. Man kann doch das Personal nicht so unkontrolliert dahin wirtschaften lassen mit dem Geld und der Kasse. Braucht dauernd einen Revisor. Aufsicht tut Not. Auch Herr Weber muss die großen Kosten für den Bücherrevisor aufbringen. Und Herr Stenzel hat sogar einen Kassierer wegen Unterschlagungen entlassen müssen. So wie der Judas. Ne? Nur Herr Lorenz schweigt dazu. Er braucht keinen Bücherrevisor. Wer ihn betrügen will, muss über Fräulein Malten gehen. Und da geht es nicht weiter mit dem Betrug. Fräulein Malten aber ist glücklich. Sie hat eine angesehene Stelle mit großer Verantwortung. Sie weiß, dass ihr Wort gilt. Sie wird für ihre Tätigkeit aber auch so bezahlt, dass sie ein sorgloses Leben führen und ihrer inzwischen verwitweten Mutter eine Stütze sein kann. Sie segnet den Augenblick, wo sie in das Kontor ihres Chefs trat, um ihm ihre Schuld wegen diesem unfrankierten Brief mutig zu bekennen. Da hat er sie eingestellt und hat jetzt wirklich eine ehrliche, gewissenhafte Mitarbeiterin bekommen. So das Gegenteil zu diesem Judas Iskariot, dem man nicht vertrauen konnte. Ja, und was antwortet nun der Herr Jesus dem Judas? Er sagt zu ihm, lass sie machen. Was sie macht, ist richtig. Dies hat sie, und das war jetzt sicher für alle der Schock, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Also diese Salbung geschieht jetzt wenige Tage vor der Kreuzigung, sagt er ihnen voraus. Er hat ja mehrfach seine Jünger darauf vorbereitet. Er hat gesagt, der Menschensohn wird den Menschen überliefert werden, verraten werden, Menschen überliefern, sie werden ihn töten, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Hat er mehrfach vorausgesagt. Und jetzt ist es soweit. Es geht jetzt ganz schnell zum Passionsweg. Herr Jesus hält noch ganz wichtige Reden im Tempel und auf dem Ölberg. Und auch Abschiedsreden, die werden wir ja weiterhin betrachten. Die hat ja nur Johannes ausführlich überliefert. Sehr interessant. Der Jünger, der ganz nahe beim Herrn Jesus auch war, ganz sein Ohr bei ihm hatte. Und ich denke, es ist das tiefste aller Evangelien, was wir hier lesen dürfen, diese Tage. Und wirklich ein reicher Gewinn, geistlich auch für uns. Lass sie, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Es soll so geschehen. Jesus ist mehr wert als alles. Und dann, deshalb sagt er, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass das nicht falsch verstanden wird, Armenpflege ist nicht falsch. Die ist notwendig. Aber jetzt ist die Stunde des leidenden Messias und es hat Vorrang vor allem anderen. Wer Jesus nicht mehr liebt als alles andere, ist seiner nicht wert. Hier geht es um die Liebe zu Jesus an allererster Stelle. Und dann auch natürlich zu den Menschen, ganz klar. Nicht, dass ihr das jetzt falsch verstanden habt. Aber weil der Judas da so fromm tut und mit den Armen seine Dieberei vertuschen möchte, seine Habgier, der hätte am liebsten wahrscheinlich dieses Öl noch verkauft und das Geld für sich eingestrichen, nicht? Deckt Jesus das auf und sagt ihm, lass sie tun, was sie tut, ist richtig. Ja, soweit dieses bewegende Zeugnis dieser Maria. Und dann kommt noch hier ein Übergang, Vers 9 bis 11. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um den Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Das war die Sensation, das Stadtgespräch in Jerusalem, angesichts dieses Passafestes. Und viele hörten ihm zu, auch im Tempel, und viele konnten die Heilsbotschaft vernehmen. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Es ist nicht schrecklich, dass solche frommen Männer Mörder sind, zu Mördern wurden, aus Eifersucht, aus Unglaube, die an sich Vorbilder im Glauben sein sollten. Sie werden zu Mördern derer, die gerecht sind. Schrecklich, wenn man so etwas hört. Also das Thema war, Maria salbt die Füße Jesu, aber wahrscheinlich auch das Haupt. Aber es werden hier eben die Füße genannt, als Zeichen der besonderen Demut, wie sie sich vor ihm demütigt. Und man kann es auch überschreiben, Marias Liebe kontra der Hass des Judas. Ich hoffe, wir alle stehen auf der Seite der Maria. Das wird den Herrn Jesus wirklich von Herzen lieben. Wir müssen jetzt nicht äußerlich, wir können es auch nicht mehr, ihm die Füße salben jetzt, aber wir können ihm dienen auf vielfältige Weise. Zum Beispiel, indem wir in der Gemeinde auch einfache Dienste verrichten. Was ist so einer der niedrigsten Dienste in der Gemeinde?
Putzen.
Putzen, Toilette putzen, habe ich kürzlich auch gemacht. Ich muss aber gestehen, ich habe es noch nicht oft gemacht. Meine Frau hat es meistens gemacht, ich habe dann lieber so Staub gesaugt, ja, das ist auch eine Arbeit. Aber da habe ich gedacht, jetzt putze ich auch mal die Toilette und es hat wirklich gut getan. Es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und man sollte sich da nicht zu vornehm sein, wirklich auch diese Dienste tun und natürlich auch alle anderen Dienste, die notwendig sind in euren Gemeinden. Jetzt momentan können wir es nicht tun wegen dieser Seuche, aber wir können füreinander beten, wir können die vielleicht besuchen, soweit wir es noch dürfen, mit diesen Quarantänesituationen gerade, mit der Seuche, ist unglaublich. Aber dass wir doch nicht im Stich lassen, die wirklich vielleicht schon krank sind, dann kann man wenigstens anrufen, vielleicht ein Geschenk vor die Tür stellen, Obst, Gemüse, Vitamine, damit sie schneller gesund werden. Auf jeden Fall füreinander beten, nicht vergessen die einzelnen Gemeindeglieder. Aber unter normalen Umständen eben auch die Kranken besuchen, die Alten besuchen, die Einsamen, bei Umzug helfen, Kinderarbeit machen, Jugendarbeit, Predigtdienste, Gesangsdienste, Ordnerdienste. Es gibt so viele Dienste in der Gemeinde, wo wir dem Herrn dienen können und auch einander dienen können. Gemeinde besteht auch immer aus dem Einander dienen. Auch den Armen dienen, natürlich. Jetzt ist die Zeit, wo wir auch wieder den Armen dienen. Aber damals war die Salbung für das Begräbnis in diesem Moment vorrangig. Und das war die Liebe zum Herrn Jesus, die sich auch heute zeigt in unserer Liebe zu ihm und zu unseren Mitchristen und zu unseren Mitmenschen und sogar zu unseren Feinden. Das hat uns der Herr Jesus vorgelebt und geboten zu tun und ihm von Herzen nachzufolgen. Amen. Jetzt möchte ich uns einladen zum Gebet und bitte dazu, euch aufzustehen. Lieber Herr Jesus, die Maria von Bethanien ist uns ein bewundernswertes Vorbild, wie sie dir ihre Liebe gezeigt hat. Und schenke uns auch heute Möglichkeiten, deine Liebe zu erwidern, durch die Liebe zu dir und zu den Menschen um uns her, wo du uns Aufgaben gibst, da schenke, dass wir unsere Herzen nicht verschließen, sondern treu dienen. Zeig uns, wo Not ist, wo wir helfen können, dass wir uns nicht zu schade sind, auch niedere Dienste zu tun. Lob und Preis sei dir gebracht. Amen.
Amen.